Für die Gäste, die mich nicht kennen, mein Name ist Wayne. Ich leite das älteste Team hier, das die Jesusgemeinde leitet. Und wir freuen uns, wirklich diese Aufgabe zu machen. Wir freuen uns, dass Gott uns berufen hat, hier zu dienen. So, heute, weil wir in der Ferienzeit sind, haben wir gerade jetzt keine Predigtreihe. Und ich durfte dann auswählen ein Thema, das auf meinem Herzen ist. Was würdest du machen in einer Situation, wo du vielleicht so Mutter von seinem Sohn wärst und Gericht kommt und der Richterin sagt, so derjenige, der ihn erschossen hat, ist nicht schuldig und wird freigesprochen. Und du weißt, wie die Lage war, du weißt einfach, dass dein Sohn jetzt keine Waffen getragen hat und ist jetzt tot. Was für ein Wut in dir hervorkommen würde an dieser Stelle. Du würdest einfach sagen, ja, alles ist unfair. Es geht gar nicht, dass so ein Urteil fallen kann. Vielleicht in deinem Leben, vielleicht bei dir ist es so, dass einige Dinge in deinem Leben du auch als unfair betrachtest. Vielleicht sind einige Dinge da gelaufen, wo du sagst, es ist unfair gewesen, dass meine Mutti krank geworden ist, als ich jung war und gestorben ist. Vielleicht sagst du, es ist unfair, dass dieser Urteil über meine Prüfung gefallen ist. Vielleicht sagst du, es ist unfair, dass mein Vater dann ein Alkoholiker war. So was für ein Nachteil für mein Leben ist das gewesen. Vielleicht sagst du, es ist unfair, dass ein Verwandter in meiner Familie erschossen würde jetzt bei einem Anfall, Überfall. Es gibt Mengen an Dingen in unserem Leben, wo wir, wenn wir sie anschauen, da würden wir sagen, unfair. So unfair behandelt, unfair. Das ist eigentlich ungerecht, was die Leute gegen mich denn hier tun. Es ist unfair, was die Leute gegen mich sagen. Wir haben einfach diese Momente gehabt. So, wir sind sehr dankbar, dass in unserer Gemeinde so wunderbar ist, dass wir so viel Unterstützung haben. Aber es gab einfach Momente, ehemalige Gemeinde in Südafrika, auch mal hier, wo man einfach weiß, so, es ist absolut unfair, was die Menschen sagen und ich kann nichts dagegen machen. Vielleicht ist wirklich ein Gerichtsurteil gegen dich gefallen und das war unfair. Als wir jung verheiratet waren, ist Renee dann einem roten Ampel gestoppt und sie hat alles richtig gemacht, sie hat gestoppt. Aber als sie dann jetzt am Ampel dann ja gestanden hat, ist ein Verkehrspolizist mit Motorrad einfach dann in ihr dann jetzt bei ihr gestoppt und hat einfach gesagt, sie soll dann das Fenster jetzt runter und hat sie gemacht, hat mit ihm geredet. Und eigentlich alles, was er wollte, war mit ihr zu flöten. Sie hat nichts Falsches gemacht. Ja, sie ist dann über den, als Green geschaltet war, ist sie dann über den Ampel gefahren. Und 200 Meter später hat er gesagt, so hier anstoppen. Und in einer bösen Art und Weise, weil sie ihm so abgewiesen hat, hat er dann ein Ticket geschrieben, das er gesagt in dem Ticket, ja, du bist durch einen roten Ampel gefahren. Hat es einfach dann ihr dann weitergereicht und ist dann weggefahren. Und diese Geschichte hat uns dann einige Monate begleitet, weil wir haben natürlich dagegen, wir haben Widerspruch eingelegt und wir gesagt, ja, sie hat es nicht gemacht. Natürlich in unsere Gespräche, in unseren Herzen oder so, war eine Menge Wut da. Wie kann sowas Ungerechtes passieren? Eigentlich war es keine große Sache. Einige von euch haben dann viel größere Sachen erlebt. Und ein paar Monate später gab es eine Gerichtsverhandlung oder Anhörung und der Polizist ist natürlich nicht erschienen. Und der Richter hat sich schon geärgert und hat noch einen Termin angesetzt. Und beim nächsten Mal ist er zum zweiten Mal nicht erschienen. Und dann hat er gesagt, mir ist einfach eindeutig, ja, wer hier Recht hatte so. Und hat ja Renee dann Recht gegeben in dem Fall.
So, das ist, hat eine gute Lösung gehabt, aber ich weiß, wie einfach die Phase war mit den Monaten davor und wie oft wir darüber geredet haben und einfach uns total aufgeregt haben, gesagt, wie unfair kann das sein? Ich möchte heute jetzt ein Buch in der Bibel anschauen, wo genau diese, so ein Prophet in der Bibel, genau diese Erfahrung gemacht hat, wo er einfach das Gefühl hatte, ungerecht behandelt zu werden oder dass sein Volk ungerecht behandelt wurde. Und das ist in Habakuk 1, 2 bis 4. Und wir wollen diese Bibelstelle jetzt lesen. Dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakuk in Form einer Vision erhielt. Und wenn ein Titel willst ja für meine Predigt heute, heißt das, wenn Gott abwesend ist, Anführungszeichen, wenn Gott abwesend ist. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Kommen einfach diese Fragen bei irgendjemand hier vor, ja, dass du mal sagst oder vielleicht momentan sagst, ey, was ist hier los, das ist einfach unfair. Wie lange noch, Herr? Ich bin sicher, dass jeder, der hier sitzt, wir auch sehr oft sagen, wie lange noch, Herr? Wie lange noch, Herr? So, wir haben diese Gebete zigmal gebetet, wie lange noch, Herr, müssen wir denn warten? Um mich herum, ja, herrschen Zerstörung, Gewalt. Du hörst mich, Herr, du greifst einfach nicht ein in diese Situation. Wir finden uns immer wieder einfach an dieser Stelle. Und hier ist dann Habakuk und er ist ein Mann wie wir und lebt in der Zeit ungefähr 600 Jahre vor Christus. Und er hat vor dem Feldzug des babylonischen Königs 588 gelebt. Und in diesem Jahr ist das Land von den Mächten aus Babylon erobert worden. Und so möchte ich dann diese Predigt in zwei Teile aufteilen. Das erste ist ja, wo bist du her? Manchmal ist es so, dass, meistens ist es so, dass Gott durch die Propheten eine Anklage gebracht haben gegen das Volk. Ja, fast, ich denke, das ist die einzige Prophetie in der Bibel jetzt, wo der Prophet sozusagen eine Anklage gegen Gott gebracht hat für sein Volk. So ein ganz anderes Verhältnis hier, und das macht das hier dann ganz interessant. Und sein prophetisches Reden ist nicht zu Israel, sondern zu Gott, stellvertretend jetzt für sein Volk. Und das Interessante ist, dass Gott ihm nicht ablehnt, sondern dass Gott einfach dieser Frage erlaubt. Diese Frage ist erlaubt. Und ich denke für uns, wenn du damit kämpfst heute und du sagst, Herr, wo bist du? Bist du überhaupt da? Hörst du mein Gebet? Denn ich habe eine gute Nachricht für dich. Und das ist, dass wenn du diese Frage stellst, dass Gott barmherzig ist. Dass er nicht dich ablehnt. Dass er nicht sagt, ja, so weg einfach von hier. Aber er öffnet einfach seine Tür sozusagen und sagt einfach, komm und rede mit mir. Bring einfach so die Dinge, die dich bewegen im Herzen, bring sie einfach zu mir. Ich möchte mit dir drüber reden. Und seine Anklage hier ist so erstens, dass du tust nichts, Herr. Du tust einfach nichts. Ich warte und warte und du tust einfach nichts. Er stellt einfach die Probleme, die wir dann haben. So ist Gott das Problem überhaupt bewusst? Und dann steht hier auch so, du hörst nicht auf unser Gebet. Lohnt sich das Gebet überhaupt? Lohnt sich das? Und Gott ist ein Gott, der unsere Gebete immer hört. Aber manchmal haben wir ein Problem damit. Wir sagen, Herr, so, du hast einfach nicht zugehört. Du lässt Böses entstehen. Und so geht es einfach weiter. Und dann in diese nächste Bibelstelle, so nächster Vers, Vers 5 bis 6, da antwortet Gott dem Habakuk und bringt ihm eine Antwort, die ihm auch nicht ganz zufriedenstellt. Und das werden wir jetzt gleich lesen. Der Herr antwortete: Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk gegen Juda, aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sie ein Land nach dem anderen. Und dann in Vers 11 kann man ja lesen, dann jagen sie weiter, sie brausen dahin wie der Sturmwind. Doch sie machen sich schuldig, weil sie ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Und was der jetzt eine ganz große Überraschung ist ja für den Habakuk, ist nicht nur, dass Gott nicht was macht, aber jetzt kommt eine Aussage, die ihm wirklich dann ärgert. Und zwar, dass Gott hier ein Volk hier benutzen wird, das wirklich dann unheilig ist. Ein unheiliges Volk wird jetzt Gott benutzen gegen Juda, das heilige Volk sozusagen. Sie haben ja vieles falsch gemacht, aber trotzdem, da ist wirklich in dem Herzen ja des Habakuks ein Riesenproblem. Ja, wie kann Gott so das Unheilige, so das, was wirklich dann absolut das allerletzte Dreck ist, wie kann Gott das benutzen gegen so sein Volk? Habe ich da richtig gehört? Kann das wirklich ein Instrument Gottes sein an dieser Stelle? Das sind einfach seine Fragen. Und Gott antwortet nicht immer, wie wir uns wünschen oder wie wir uns denken. Es bringt uns manchmal in Staunen. Ich meine, für den Habakuk war es nicht besser, so die Antwort von Gott zu bekommen, sondern jetzt noch viel schlimmer, weil jetzt kommt etwas, was er nicht erwartet hat. Gott ist derjenige aber, der Nationen lenkt und Ereignisse lenkt und einfach sein ganz eigenes Programm hat, wo wir dann manchmal unsere Probleme haben. Jetzt, was ist eigentlich da los mit ihm? Kann es sein, dass in deinem Leben so Gott gerade etwas benutzt, was du als unheilig siehst? Kann es sein, dass vielleicht Gott einen Stachel in seinem Leben gebracht hat, jemand oder eine Person oder eine Situation, wo du sagst, ja, das kann jetzt gar nicht wahr sein, dass es Gott ist? Ich war auf Arbeit, als ich dann ja beruflich gearbeitet habe, vor der vollzeitigen Dienstzeit. Und ich habe jetzt in einer Firma gearbeitet mit ganz intelligenter Geschäftsführer, Menschen, die alle jetzt viel studiert haben und so weiter, aber sie waren ganz harte Geschäftsleute. Ich meine, für sie war es einfach die Arbeit als erstes und alles andere danach. So viele von ihnen hatten einfach gescheiterte Ehen und so weiter, aber das war eine Situation mit sehr, sehr viel Druck. Und ich kam dann als Christ in dieses Umfeld und wo es dann nur um Leistung gegangen ist und habe dann jetzt in diese Situation wirklich da etwas und viel, viel gelernt. Und wenn ich da zurückschaue, einige Dinge, die ich gelernt habe, sind Lektionen für mein ganzes Leben gewesen. Aber einige Lektionen und viele Lektionen, sie sind nicht von den Heiligen in mein Leben gekommen zu dem Zeitpunkt. Ich habe jetzt für zwei Chefs gearbeitet, die waren die absolut harte, so wie steinende Herzen. Es ging nur um den Ertrag und nichts anderes. Und als ich in den paar Momente, wo ich dann versagt hatte über die Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, sie waren knallhart und haben einfach dann es knallhart gesagt. Und ja, wenn das wieder passiert oder so, dann weißt du, was passieren wird hier ungefähr in dieser Art und Weise. Und durch diese Menschen habe ich in meinem Leben dann ein Beispiel, ja, so mein Zeitmanagement wirklich von unten nach oben geschafft. So wirklich da zu wissen, ja, was kann ich schaffen, wo, und dann auch eine andere ganz große Lektion wann muss man Nein sagen und wann muss man Ja sagen? Wo ist einfach die Grenze? Das war auch ja sehr wichtig für mich. Eine Lektion von einem Unheiligen, ja, eine Lektion aus einem Bereich, wo ich das nie hätte für möglich gehalten. In deinem Leben könnte es sein, dass es einige Babylonier gibt, die wirklich zurzeit an dich schleifen. Und du sagst ja Gott, weg von hier, nimm sie einfach weg aus meinem Leben. Und Gott sagt, erstmal einfach die Lektion lernen, dein Herz in Ordnung bringen und dann entferne sie aus deinem Leben. Du wirst sie nie wieder sehen, sozusagen. Aber wir müssen doch sehen, ja, dass Gott alles über uns weiß. Er weiß alles über uns. Er weiß, wo wir hingehen. Er weiß alle diese Dinge. Und viele Dinge in meinem Leben, da würde ich sagen, ja, Gott hat ja hier in dieser Phase eine Lektion gebracht. Kauf ja das Gemeindezentrum damals in Südafrika mit der ehemaligen Gemeinde. Da habe ich auch mit solchen Leuten zu tun gehabt. Habe viel gelernt. Einfach in diesem Widerstand, einfach in Gespräche zusammen mit ihnen. Das war gar nicht einfach. So, aber Gott hat an mich geschliffen. So, vielleicht kann er zur Zeit ja, vielleicht macht er das gerade jetzt bei dir. So, seine Wege sind nämlich nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und die Babylonier, sie waren wirklich ja Gottes Instrument, muss man knallhart sagen. Und der Habakuk, der hat ein Riesenproblem damit gehabt. Aber Gott hat gewirkt. Gott hat in seinem Herzen ja gearbeitet. John Newton, so ein Bekannter, der jetzt viel mit den Sklaven gemacht hat, der hat gesagt, eines Tages habe ich Gott gebeten für ein tieferes Verständnis von ihm. Und er hat gesagt, ich habe danach ja für Monate so Quälereien in meinem Leben gehabt. Ich habe Widerstand gehabt, ich habe Anfechtungen gehabt. Und letztlich habe ich dann verstanden, dass Gott im Nachhinein meine Gebete geantwortet hat. Du wirst ein tiefes Verhältnis mit Gott haben. Ich sage nicht, dass es immer mit solchen Anfechtungen kommt, aber es kann mal sein, dass er das benutzt, sodass du wirklich dann tief zu ihm gehst, dass du nicht, keine Lösungen hast, dass da eine eigene Kraft und du brauchst ihn. Du kommst einfach zu ihm in eine ganz andere Art und Weise. Die zweite Frage, die er hier stellt, vielleicht die zweite Frage, die wir jetzt beantworten müssen, und das ist ja, wie kannst du diese bösen Menschen gegen dein Volk siegen lassen? Lasst uns zusammenlesen in Habakuk 1, 12 bis 13. Und hier einfach kommt seine zweite Anklage und er sagt, Herr, seht auf die Völker, Herr, bist du nicht von Altes her mein heiliger Gott? Nein, wir werden nicht sterben. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Denke einfach an den Josef. Was hat der Josef dann alles dann durchgemacht? Er verstand den Traum, den Gott ihm dann gegeben hat. Er hat ja diesen Traum verstanden. Und direkt danach, 13 Jahre lang ging es bei ihm wirklich dann bergab. So seine Brüder haben ihn verraten. Er wurde dann verkauft. Er wusste in dieser Zeit gar nichts, was los war. Er ist dann ja mit dieser Händler nach Ägypten gekommen. Dort wird er nochmal verkauft. Und dann hat er bestimmt in diese Tage, diese Jahre gesagt, ja Gott, wo bist du? So, wie kannst du einfach diese unheiligen Menschen überhaupt jetzt so an mich heranlassen? Und so, ich habe doch einen Traum von dir gehabt. So, ich habe etwas Heiliges von dir. Diesen Traum habe ich dann übernatürlich von dir bekommen. Wo bist du jetzt? Und dann wird er weiterverkauft und kommt in die unter Potiphar, der zweitmächtigste Mann dort in Ägypten. Und dann gehen einfach die Versuchungen weiter. Da kommt einfach seine Frau und will einfach mit ihm schlafen und er widersteht sie, aber wird dann falsch angeklagt, landet dann im Gefängnis. Im Gefängnis. Mit Unrecht im Gefängnis. Mit Unrecht im Gefängnis. Und hier kommt es. Und Gott ist trotzdem mit ihm. Mit ihm. Nicht wie er das erwartet hat, schiefgelaufen aus menschlicher Sicht, aber Gott ist mit ihm. Kannst du es in deiner Bibel lesen? Gott war mit ihm. Der war treu gewesen und Gott hat einfach ihm dann immer näher ans Ziel gebracht, muss man auch sagen. In Ägypten beim Pharao musste er ans Ziel kommen. Das war Gottes Weg mit ihm. Gott ist am Arbeiten, aber er hat es nicht verstanden. Kommt einfach ans Ziel und dann innerhalb kürzester Zeit ist er auf diese höchste Bühne dort in Ägypten gekommen. Deine Wege sind nicht meine Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Meine Wege sind nicht eure Wege. Wir sehen nur ein ganz kleines Stück manchmal von dem großen Jahr, was womit Gott beschäftigt ist. Und hier macht Habakuk einfach genau diese Erfahrung. Und dann lesen wir, wie Gott auf diese Frage von ihm dann geantwortet hat. Habakuk 2:2-4. Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Schreib's auf. Weil jetzt kommt eine gute Nachricht für uns. Und das, was er dann quasi dem Habakuk gesagt hat, jetzt kommt eine gute Nachricht, kommt was Gutes. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten, aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Und hier kommt einfach seine Antwort, so Gottes Antwort auf diese Frage. Und er sagt quasi, Gerechtigkeit kommt. Ich habe ja auch meine Probleme mit den Leuten aus Babylon. Sie sind auch jetzt ein Gräuel vor meinen Augen. Sie sind auch ja unheilig. Ich werde auch sie richten, sagt er, aber jetzt nicht. Aber du kannst davon ausgehen, dass langfristig Gerechtigkeit geschieht. Langfristig wird Gerechtigkeit da sein. Langfristig, auch wenn es in der Ewigkeit, jetzt bezogen auf uns, geschieht, werde ich für Gerechtigkeit sorgen. Davon können wir ausgehen. Und das ist eine gute Nachricht. Vielleicht nicht in deinem Zeitplan. Ja? Tut mir leid. Ja? Ich lese euch neu die Bibel vor heute. Ja? So, wenn ihr enttäuscht seid oder so, habt ihr mit Gott auszumachen. Ja? Das ist immer so ein Vorteil, den ich habe. So, ich verweise auf ihn. Ja? Nicht unser Zeitplan, aber Gerechtigkeit kommt. Gerechtigkeit kommt. Davon kannst du, sein Timing ist anders als unser Timing. Und in diesem Zusammenhang, dann schneiden wir eine ganz wichtige Eigenschaft Gottes an, und zwar seine Souveränität. Seine Souveränität. Und seine Souveränität, das ist etwas, was ganz schwer ist für viele von uns zu verstehen, aber ich möchte ein paar Dinge zu dieser Souveränität Gottes sagen. Römer 9, Vers 20, da steht, ja freilich, oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Steht im Neuen Testament jetzt auch. Ja? Übrigens, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Forme sagen, warum hast du mich so gemacht? Irgendwann zu ihm gesagt, warum hast du mich so gemacht? Ja, du hast mich gemacht, ja, ich nehme es an oder so. Warum hast du mich so gemacht? Ja. Und dann kommt, oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Liegt das nicht in seiner Hand? Liegt es in deiner Hand oder liegt es in seiner Hand? So entscheide. Ja? Und wir denken, dass wir doch jetzt immer Gott analysieren dürfen. Dass wir immer Fragen stellen, dass wir einfach immer so in eine Schublade stecken und sagen, Gott, warum, warum, wieso, wo bist du, warum machst du das, warum die Unheilige und so weiter. Und wir können vielleicht oft ja Dinge nicht verstehen. So die Definition der Souveränität ist, er ist der absolute Herrscher und er regiert über alles. Das ist eine kurze Definition für dich. Er ist der absolute Herrscher und er regiert über alles. Das heißt, er darf alles tun, was er will. Wenn wir sagen das, dann meinen wir, er ist höher als alle anderen und tut nach seinem Willen im Himmel so auf Erde, sodass keiner sagen darf, was machen sie da? Okay. Was machen sie da? Wir dürfen das nicht sagen. So, er ist ein Souverän. Keiner kann seinen Willen widerstehen. Keiner kann ihn verbieten. Königreiche aufzubauen oder herunterzuwerfen. So was in der Welt los ist heutzutage, kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären, dass es böse Leute gibt, die dann einfach irgendwie immer wieder mal, wo man das Gefühl hat, dass sie immer gewinnen? Dass Nationen dann größer werden, stärker werden und andere jetzt kleiner werden, unmächtiger werden? Ich kann das nicht alles erklären. Ja, der ist derjenige, aber ich weiß, dass er es in seiner Hand hat. Er fordert Respekt und Ehre. Er ist nicht hilflos. Alles ordnet sich ihm unter, auch unser Feind, der Teufel. Dass er an kein Gesetz gebunden ist, außer sein eigenes Vorhaben und muss keinem Rechenschaft abgeben. Das ist, was wir nennen Souveränität. Souveränität. Das andere ist Gute. Das Gute ist, er wirkt alles zum Guten, sagt uns die Bibel. Römer 8, 28. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. So das, was ich dann für böse Zeit dort ab und zu auf meiner Arbeit damals hatte, so hat zum Guten geführt, wenn ich mein Herz anschaue. Es war nicht alles umsonst, Gott hat das gewollt, dass ich das lerne. Und das Gute ist, dass Babylon tatsächlich gefallen ist. 539, das heißt ja ungefähr 50, 60 Jahre später, ist Babylon gefallen. So das Volk, das gegen Juda sich aufgemacht hat, gegen sie zu kämpfen, wo Gott hat gesagt, warte mal, es dauert eine Weile, aber ich werde einfach für Gerechtigkeit sorgen. Die Stadt ist gefallen. 539. Ich hoffe, dass in manchen Dingen in meinem Leben, wo ich dann Gerechtigkeit will und so weiter, ich hoffe, dass es keine 50 Jahre dauert. Da bin ich einfach schon weg von hier. Ja, bin ich beim Herrn, ja, wenn es 50 Jahre dauert. Aber vielleicht dauert es länger, als ich denke. Vielleicht dauert es bei dir länger, als du auch denkst. Böse Menschen werden nicht siegen, wenn man das aus Gottes Sicht beobachtet. Ewigkeit oder früher wird einfach Gerechtigkeit geschehen. Und jetzt gehen wir zurück zu diesem Kapitel 2 und ich möchte jetzt auf diese letzte Vers in Kapitel 2 aufgreifen, die nächste Bibelstelle. Und hier steht, ja, was mich total anspricht, der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel, die ganze Erde verstumme vor ihm. Und kurz davor, die ganze Bibelstelle davor, da wird einfach dann, sagt Gott, so was einfach, alle Dinge, die Götzen machen, die Götzen sind so, die Götzen sind so, die Götzen sind so. Und dann in einem Vers steht einfach, so sie haben jetzt, die sind alle tot, sie können nichts machen oder so. Aber die gute Nachricht ist, er sitzt in seinem heiligen Tempel und sagt, verstumme die Erde vor ihm. Und heute ist es immer noch wahr. Er sitzt in seinem heiligen Tempel. In unserem Denken. Er sitzt auf dem Thron. Die Erde verstimme vor ihm. Ihr könnt ihm Vorwürfe machen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Andere Menschen können sagen, dass er nicht da ist und alle diese Dinge. kann ich euch heute sagen, er sitzt in seinem heiligen Tempel und er regiert. Yeah! Hast du Angst vor islamische IS, ja? Und was sie alles dann anmischen wollen? Es kann sein, es ist berechtigt. Es ist auch berechtigt. Erster Anschlag auf deutschen Boden vor einer Woche. Es ist berechtigt, dass wir auch Angst haben können. Ich möchte euch was sagen heute. Er sitzt in seinem heiligen Tempel auf dem Thron. Er hat keine Angst. Das Einzige, was ich mir sage, ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich habe. Sollte ich, im schlimmsten Falle, sollte ich dann irgendwann jetzt gegen so einen Selbstmordattentäter stehen, dann will ich eines wissen, und das ist, ich habe alles gegeben bis zu dem Zeitpunkt für Gott. Weil ich weiß nicht, wann es kommt. Und wenn ich so lebe, dann habe ich keine Angst. Und du? Lebe für ihn. Ja, so das ist, was ich dann aus dieser Geschichte raushole. Aber Gott ist nicht durcheinander. Für ihn ist die Welt nicht chaotisch. Oder sage ich mal anders, ja, bestimmt sieht er das, dass es chaotisch ist, aber er weiß, was er zu tun hat. Er weiß, dass es irgendwie in seinem riesengroßen Plan dann ja Zusammenhänge hat und so. Und er ist nicht einer, der verzweifelt ist. Er sitzt auf dem Thron. Das ist so klasse. So in unser Vokabular, das ist so cool heute. Ja, ja, dass er im heiligen Tempel sitzt und wir einfach sagen können, oh Herr, cool, klasse. So, ich schalte einfach diese bösen Nachrichten aus heute, so Tagesschau oder was weiß ich, und sage, ja, du bist in seinem heiligen Tempel, du lachst über deine Feinde, ich lache mit dir. Ja, so ist das. Ja, weil wir Gott kennen. Zwei Gedanken ja zu mitnehmen, und ich habe jetzt eine Bibelvers übersprungen, das war dann ja erst am Ende jetzt von dieser Kapitel 2, Vers 4, wo es darum ging, der Gerechte durch den Glauben wird der Gerechte leben. Und das sind die praktischen Dinge, die du mitnehmen sollst heute. So erstens ja, lebe aus Glaube, lebe dein Leben aus Glaube. Die Lösung steckt einfach in diesem kleinen Bibelvers. Durch Glaube soll der Gerechte leben. Ich kann das nicht alles erklären und du wirst auch nicht, und die intelligenteste Menschen der ganzen Erde, sie werden das auch nicht alles erklären, jetzt was los ist. Und ich schätze wirklich dann die Regierung, die ihr Bestes macht in allen Situationen, aber ich möchte dir sagen, ja, dass sie auch dann Grenzen haben und das, was sie dann tun können und wie intelligent sie sind und so weiter. Ja, so das heißt ja, wie sollen wir denn leben? Ich lebe so, indem ich sage, Herr, ich glaube, dass du einfach mein Leben in deiner Hand festhältst, dass in meinem Leben nichts passiert, wovon du keine Ahnung hast. Ich glaube das, Herr, ich lebe aus Glaube zu dir. Ich danke dir, dass jeden Tag, auch wenn ich Fehler mache, ich danke dir, dass ich in deiner Hand bin. Du hast Jesus, du bist zum Kreuz gegangen für mich. Du hast mir die Gabe der Gerechtigkeit gegeben. Ich bin gerecht vor dir. Das heißt, du bist auf meiner Seite. Und du weißt alles, was in meinem Leben passiert. Und aus diesem Glaube lebe ich, Herr. Ich lebe aus diesem Glaube zu dir. Ich lebe aus meinem Glauben. Weil ich einfach weiß, du bist in deinem heiligen Tempel. Und ich kann dir vertrauen. Und wir können Gottes Gunst genießen, auch in den Momenten, wo es schlecht läuft, wo wir dann Nachteile sehen, wo wir Vorteile sehen und so weiter. Aber wir können ihm vertrauen. Und in dieser Bibelvers hier dann auch steht, in dem Hebräischen, was interessant ist, es geht nicht einfach um Glaube, der dann oben und schwankt und so weiter. Es geht einfach so, dieser Glaube, das Wort wird auch benutzt, ja, wie Mose seine Hände dann hochgehalten hat und keine Schwankungen gehabt hat und den Sieg so errungen hat. Das ist, worum es geht. Und er möchte einfach, fördere einfach in dein Leben einen Glaube, der konstant ist, der bleibt, der nicht einfach immer so macht und sage einfach, Herr, ich bin bei dir. Hilf mir, dass mein Glaube einfach so ist. Und das Zweite, wo ich sage, jetzt nimm das ein, auch mit. Lebe aus dem Glaube. Und zweitens, wir können einfach zum nächsten Folie gehen. Letzte Folie, genau. Lass das, was du tun willst, bald geschehen und hab Erbarmen mit uns. Zwei Dinge, die wir reden können mit Gott. So, hier hat der Habakuk am Anfang ja von Kapitel 3, da hat er Folgendes gesagt. Dieses Gebet, sagen Habakuk, Herr, ich habe deine Botschaft gehört, ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben. Und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Ich finde, was für eine Reaktion. Dieser Bibelvers ja, der Herr sitzt in seinem heiligen Tempel, verstumme einfach die Erde sozusagen. Und dann ja findet der Habakuk eine Art, wie er dann beten kann. Und dann diese zwei Dinge. Wenn du beten kannst oder nicht anders beten kannst, warum nicht diese zwei Dinge? Herr, lass, dass das, was du tun willst, bald geschieht. Und was er damit gemeint hat, war, lass das Gerechtigkeit bald geschieht. Lass einfach, dass das, was du vorhast mit den Babyloniern, dass das ja schnell geschieht. Und das können wir auch beten. Herr, lass das schnell, bete einfach, lass, dass Gerechtigkeit schnell passiert. Das soll dein Gebet sein. Und dann zweitens, bete, Herr, hab Erbarmen mit uns, wenn du zornig bist. Hab Erbarmen mit uns. Ja, wo wir uns Fehler gemacht haben. Und was er eigentlich gesagt hat, und wenn ich dann in mein Inneres dann anschaue und sehe, was in meinem eigenen bösen Herz ist oder so, daher kann ich nur sagen, Herr, hab Erbarmen mit mir. Ja? Und halte das nicht gegen mich. Das sind die Dinge. So, was ist dein Gebet? So, Herr, lass einfach Gerechtigkeit schnell geschehen. Lass dein Wille geschehen. Lass dein Wille kommen. Das sehen wir auch in dem Vater unser Gebet. Und auf der anderen Seite, Herr, hab Erbarmen mit uns. Hilf uns, und ich würde in meinen Worten sagen, hilf uns, dass wir die Lektionen ganz schnell lernen, so dass wir dann weitermachen mit dir, Herr. Na gut, wenn die Musik jetzt auf die Bühne kommen. Und dann, ich habe ja diese Predigt, diesen Titel gegeben. Wenn Gott abwesend ist, und ich möchte dir sagen, dass Gott gar nicht abwesend ist. Ganz im Gegenteil, Gott ist nicht abwesend. Aus deinen Augen scheint er ab und zu abwesend zu sein. Aber ich möchte dir sagen, dass er sehr nah ist. Sehr nah. Er ist einfach bei dir. Der König aller Könige ist bei dir.